lass doch einfach uns Freude daran haben, wenn wir Freude haben am Fußball zu spielen, was es gibt doch kein Problem damit. Und gewisse Männer haben das nicht verstanden und haben irgendwie das Gefühl, dass die Unzufriedenheit, die sie vielleicht mit ihrem eigenen Leben verspüren oder ich weiß nicht, von wo das kommt, dass sie das an uns dann rauslassen müssen und dann kommen komische Sprüche wie geh lieber zurück in die Küche oder irgendwie, wir würden sogar mit den F-Junioren gegen euch gewinnen. Und das ist halt der Punkt, wo ich einfach finde, wieso vergleicht man immer Männerfußball mit Frauenfußball?
More than sports, we uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Eleni, schön, dass du heute da bist, dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen bei MindAct Sports.
Danke für die Einladung.
Ich habe mir heute Morgen tatsächlich noch, als ich im Gym war, ein anderes Interview von dir angehört auf Schweizerdeutsch, was echt eine Challenge war. Ich hoffe, wir müssen das jetzt nicht auf Schweizerdeutsch machen, aber falls so durch die Heimatgefühle und dahin abdriften solltest. Ich verstehe es auf jeden Fall auch.
Ich gebe mein Bestes.
Sehr cool. Ich würde gleich mal damit beginnen, was ich heute früh so aufgeschnappt habe, weil mir da ein, zwei Sachen aufgefallen sind, die ich super spannend fand. Und zwar hattest du, glaube ich, heute oder gestern in deiner Instagram-Story ein Bild von dir mit so einer kleinen Denkbubble, in der drin stand, I only want what God wants for me. Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben als Mensch und als Sportlerin?
Also, ich muss schon sagen, bevor ich mich verletzt habe, hat schon immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt, aber noch nicht so eine große Rolle, weil bei mir ging immer alles rund. Also meistens habe ich gespielt vor meinen Verletzungen. Ich habe eigentlich immer ein steiles nach oben gehabt in dieser Zeit. Und es ist ja häufig so, dass Leute erst anfangen, richtig gläubig zu werden, wenn die ein Erlebnis haben oder wenn die eine Nahtoderfahrung haben oder wenn die eine schwere Zeit durchmachen. Und das war bei mir auch so. Also ich habe mich ja zweimal hintereinander direkt sehr schwer verletzt. Und in dieser Zeit war es eigentlich für mich so, dass ich mich an etwas festhalten wollte. Ich wollte an etwas glauben und in dieser Zeit habe ich dann auch Recht zum Glauben wieder gefunden. Und jetzt, wo ich wieder zurück auf dem Feld stehe, spielt es immer noch eine große Rolle für mich. Und ich habe wie das Gefühl, so Gott gibt einen Weg vor. Du kannst zwar versuchen, dich zu wehren, wenn du etwas anderes möchtest, aber ich denke, es hat schon alles seine Gründe, warum du das jetzt durchmachen musst oder warum genau du diesen Weg gehen musst. Und daran glaube ich halt sehr stark.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Mein Slogan oder Mantra in Bezug auf das ganze Thema Gott ist in den letzten Jahren so ein bisschen Trust and Surrender einfach geworden. Und das spiegelt ganz gut das wieder, was du natürlich gerade zum Schluss gesagt hast. Wie spiegelt sich das so in deinem täglichen Leben wieder? Hast du für dich eine spezielle irgendwie Routine eingebaut oder ist es eher was so zwischendurch einfach passiert durch so, ja, letztendlich irgendwie so auch eine innere Unterhaltung mit Gott letztendlich?
Also tatsächlich habe ich angefangen, jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, zu beten und auch Gott zu danken für das, was ich erleben darf, für das, was ich heute erreicht habe oder für das, dass ich gesund bin zum Beispiel. Das ist auch ein sehr großer Punkt in meinem Leben, was ich angefangen habe zu schätzen, was ich vorhin, glaube ich, nicht so geschätzt habe. Das ist die Gesundheit, sei es jetzt wegen Verletzungen oder allgemein die Gesundheit. Also jetzt zum Beispiel bin ich ein bisschen erkältet und ich bin mega dankbar, dass es mir langsam wieder besser geht. Und das mache ich auf jeden Fall jeden Abend, bevor ich schlafen gehe. Rede ich mit Gott oder rede ich zu Gott, besser gesagt. Ja.
Lass uns, bevor wir auf jeden Fall später auch noch mal ein bisschen zurückspringen, gedanklich in die Anfänge deiner Fußballkarriere, direkt aber mal das Thema aufgreifen, was du schon so ein bisschen angeschnitten hast, diese zwei Verletzungsphasen, aus denen du jetzt gerade erst wieder rauskommst sozusagen. Wenn du mal jetzt zurückschaust auf die letzten, ja, fast anderthalb Jahre, ja, sozusagen. Was würdest du sagen, wie diese zwei Verletzungen dich persönlich verändert haben?
Ja, ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall weiß ich es jetzt viel mehr zu schätzen, wenn ich die Fußballschuhe anziehen kann und abends zum Training fahren kann und mit dem Team trainieren darf. Ich glaube, jeder, der so eine Verletzung durchgemacht hat, kommt mental stärker zurück. Also kommst auf den Platz und du weißt, was es bedeutet, wieder auf dem Platz stehen zu dürfen. Du weißt, was du durchmachen musstest, zum wieder an diesem Punkt sein, wo du jetzt bist. Und du willst das nicht einfach alles, du nimmst das alles viel ernster. Also bei mir war das so, ich bin zurück ins Training gegangen und ich habe das Training 10-mal ernster genommen, als ich das vorher genommen habe. Vorher war ich so beim Training und ich war so dort und ich habe gedacht, ja, jetzt kicke ich ein bisschen mit meinen Freundinnen. Und jetzt ist es wirklich so, ich gehe dorthin, ich wärme mich professionell auf, weil ich weiß, wie wichtig das ist für die Prävention von den Verletzungen. Ich überdenke jede Bewegung, wie mache ich die am besten, oh, wo könnte das jetzt, also ich überdenke alles viel mehr, auch was die Ernährung angeht. Also ich habe mich vor meinen zwei Verletzungen gar nicht gut ernährt, also ich habe gar nicht darauf geachtet. Und jetzt, ich bin kein Ernährungsprofi, aber ich achte mich schon auf Kleinigkeiten, einfach auch um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Und auch der Schlaf hat sich bei mir richtig entwickelt. Also ich schaue, dass ich jede Nacht meine 8 Stunden Schlaf bekomme. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch das ganze Supplements-Thema, also Magnesium, Omega-3, Multivitamin, Zink, all diese Sachen, die ich vorhin eigentlich nie gemacht habe. Und jetzt durch die Verletzung habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, darauf zu achten.
Ich habe in dem anderen Podcast, den ich heute Morgen gehört habe, von dem ich gerade schon gesprochen habe, gehört, dass du in der ersten Verletzungsphase auch gerade am Anfang dann oder über die ersten Wochen, Monate hinweg durchaus auch eine mental schwierige Zeit hattest, dann auch angefangen hast, mit einer Sportpsychologin damals zu arbeiten. Was war für dich das Schwierigste so an diesem Umgang mit der Verletzung, beziehungsweise was war für dich so der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt muss ich mir Hilfe holen?
Wie ich glaube ich schon im anderen Podcast gesagt habe, am Anfang war das gar nicht so schlimm. Also am Anfang habe ich das noch nicht so realisiert und alle Leute waren da für mich. Sie haben mich im Krankenhaus besucht, alle kamen mit Blumen, mit Schokolade und alles. Und dann kam aber diese Zeit, wo es einfach normal war, dass du verletzt bist. Also niemand hat sich mehr dafür interessiert, wie es dir geht, was du machst, wie weit du bist in der Reha-Phase. Und das ist meistens auch diese Zeit, wo du selbst keine Fortschritte siehst. Also ich war da die ganze Zeit im Kraftraum, durfte aber noch nicht joggen, nix. Also ich habe nur Krafttraining gemacht. Und das war dann diese Zeit, wo ich wirklich, manchmal ich lag im Bett und ich habe einfach angefangen zu weinen. Und ich wusste nicht, was los war. Ich habe einfach angefangen zu weinen. Nach dem Training manchmal, nach dem Krafttraining oder nach der Physiotherapie. Ich bin rausgelaufen und habe einfach geweint. Und da wurde mir schon langsam bewusst so, okay, jetzt stimmt etwas nicht mehr. Jetzt merke ich langsam so, okay, jetzt brauche ich langsam Hilfe. Und dann habe ich angefangen auch mit meinen Freunden darüber zu sprechen. Aber ich will auch nicht meine Freunde dafür verantwortlich machen, dass es mir selber gut geht. Weil die haben selbst ihr Leben, die haben ihre eigenen Probleme. Und ich bin auch nicht die Person, wenn es mir nicht gut geht, ich gehe nicht direkt auf jemanden zu und sage, hey, kannst du mir bitte helfen, ich habe das und das Problem. Und deshalb habe ich dann irgendwann für mich selbst entschieden, hey, ich will professionelle Hilfe, weil ich brauche das jetzt und ich will nicht jemand anders, der mir nachsteht, dafür verantwortlich machen, dass mir selbst gut geht. Ja.
Was waren für dich vielleicht gerade so in dieser Anfangsphase, als du dann wirklich auch angefangen hast, auf der Ebene mit jemandem zusammenzuarbeiten, so die größten Veränderungen oder was war das, was dir am meisten geholfen hat, dann auch mit der Gesamtverletzungsphase besser umzugehen?
Um ehrlich zu sein, am Anfang habe ich gar nichts gemerkt. Also ich glaube aber, das lag auch an mir selber, weil ich mich nicht so ganz darauf einlassen wollte. Also ich bin eine Person, ich habe Schwierigkeiten, mich jemandem zu öffnen, wenn ich diese Person gar nicht kenne. Und das hat bei mir schon ein paar Sitzungen gebraucht, bis ich dann wirklich auch gesagt habe, hey, mir geht's nicht gut, das und das belastet mich, ich habe Albträume, dies und jenes. Und am Anfang war ich dann halt so, ich habe gedacht, die Sportpsychologin, weil die halt vom Verein kommt, dass sie mit dem Trainer spricht, und ich wollte nicht Schwäche zeigen, also ich wollte keine Schwäche zeigen, ich wollte nicht zeigen, dass es mir nicht gut geht. Deshalb habe ich am Anfang auch immer gesagt, nein, nein, eigentlich ist alles gut, eigentlich ist alles gut, obwohl es nicht gut war. Und dann später, als ich dann angefangen habe, mich zu öffnen, war es einfach auch darüber zu sprechen, dass dir jemand zuhört, das hat mir richtig gut getan. Und dann natürlich auch die verschiedenen Tipps, die sie mir gegeben hat. Auch sie hat mir eine Audio gegeben, wo ich dann später anhören konnte, wenn es mir mal nicht gut geht, dann konnte ich die Augen schließen, Kopfhörer rauf und diese Audio hören. Und so diese Kleinigkeiten haben mir halt schon gut getan, so das Wissen, hey, ich stehe nicht alleine da mit dem, was ich durchmachen muss, und ich habe Unterstützung im Rücken. Ja.
Sehr cool. Jetzt hast du gerade gesagt, anfangs wolltest du dir keine Hilfe holen oder wolltest vor allem dich vielleicht auch noch nicht so öffnen, weil du Angst hattest, Schwäche zu zeigen, jetzt auch vielleicht innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Teams und gegenüber des Trainerteams. Jetzt sprichst du sozusagen ja mittlerweile öffentlich darüber, dass du dir auf der Ebene Hilfe geholt hast oder auch wirklich das wertschätzt. Was hat sich in deiner Einstellung dahingehend verändert, dass du sagst, okay, jetzt kann ich auch wirklich nach außen gehen damit?
Hey, am Anfang war das so, ich habe halt bei verschiedenen Sportlern oder Influencern oder whatever immer die Stories und die Videos gesehen, wo die haben selbst auch nicht Schwäche gezeigt. Die haben alle immer so stark ausgesehen und die haben so ausgesehen, als wäre das alles ganz easy gegangen, die Reha, als wäre das ganz easy. Und dann habe ich gedacht, ich muss auch so stark sein wie all die anderen. Und dann irgendwann kam bei mir der Switch, wo ich gedacht habe, hey, ich glaube, die posten einfach nur das Positive und verdrängen somit ein bisschen das Negative. Die wollen das Negative nicht zeigen, die wollen vielleicht auch keine Schwäche zeigen. Und ich selbst finde das eigentlich gar nicht gut. Also, weil ich selbst will ja ein Vorbild sein. Und dann habe ich mir so überlegt, wenn ein kleines Mädchen oder ein jüngeres Mädchen, sagen wir jetzt 16 Jahre alt, sich schwer verletzt und dann meine Stories oder meine TikToks oder einfach meine Story verfolgt und dann sieht, hey, Eleni geht es immer gut, ich darf auch keine Schwäche zeigen, dann finde ich das der falsche Ansatz. Also ich will wie meinen Followern oder meinen Freunden auch zeigen, hey, es ist vollkommen normal, dass in jeder Reha-Phase, nach jeder Verletzung, dass man da Hilfe braucht, dass man das nicht alleine durchstehen kann und dass es auch mal schlechte Tage gibt. Und als ich das dann realisiert habe, habe ich dann auch angefangen, öffentlich darüber zu sprechen, ja.
Nur positives Feedback darauf bekommen oder auch Gegenwind von Leuten, die vielleicht gesagt haben, so, hey, jetzt übertrieben gesagt, heul mal nicht rum und mach weiter.
Ja, definitiv. Also es gab es auch mehrheitlich natürlich positives Feedback, aber es gab natürlich auch die Leute, die dann so gesagt haben, zum Beispiel, ich kenne jemanden, der hat mir dann entfolgt und dann habe ich ihn mal gefragt, so, hey, weil wir sind eigentlich cool miteinander, ich so, hey, was war los, warum hast du mir entfolgt? Und dann hat er gesagt, ja, du hast einmal eine Story gepostet, wo du geweint hast und geschrieben hast wegen der Reha, bla bla bla. Und ich habe mir gedacht, du versinkst im Selbstmitleid und das wollte ich mir nicht jeden Tag anschauen. Und dann habe ich gesagt, hey, voll okay, verstehe ich. Und dann habe ich ihm das aber auch so erklärt, wie ich das jetzt hier erkläre, und gesagt, eben, dass ich halt einfach den Leuten zeigen will, dass es mir nicht immer gut geht, sondern einfach auch mal ein bisschen die Wahrheit nach außen tragen. Und dass das eigentlich eher mein Ziel damit ist. Ich will kein Mitleid von jemandem, sondern ich will einfach den Leuten zeigen, hey, es ist vollkommen normal, mal einen schlechten Tag zu haben. Und dann hat er das auch schon ein bisschen besser verstanden, aber ja, auf jeden Fall, es gab auch negative Reaktionen darauf.
Gerade so in dieser ersten Reha-Phase und diesen ja schwierigen Momenten, von denen du eben schon gesprochen hast, was waren so die Gedanken, Sorgen, Ängste, die dir vielleicht am meisten Schwierigkeiten bereitet haben?
Also in der ersten Reha-Phase war halt alles ungewiss. Also das war meine erste große Operation, die ich hatte. Und dann wusste ich, es sind gleich zwei, weil es war von Anfang an klar, dass es zwei Operationen braucht. Und diese ganze Reha, ich wusste gar nicht, was alles jetzt auf mich zukommt. Das war das einfach das Ungewisse. Und dann nach diesen zwei Operationen kam dann ja noch eine dritte dazu, weil etwas nicht so gelaufen ist, wie es gelaufen hätte sollen. da kam noch diese dritte Operation dazu und dann kamen die Ängste, kann ich überhaupt wieder Fußball spielen? Weil, vielleicht ein kleiner Background, also bei meinem Fuß, der zweite Zeh von rechts, also der zweitgrößte Zeh, der ist mittlerweile steif, also ich kann den nicht mehr bewegen, der ist jetzt richtig steif und ich habe das natürlich dann auch gemerkt nach den Operationen so, ich kann den nicht mehr bewegen, was ist los, ich spüre den gar nicht mehr und da kommen schon ein bisschen die Ängste, kann ich so überhaupt noch Fußball spielen? Beeinträchtigt mich das? Spüre ich das während dem Rennen oder während dem Passen oder während dem Schießen? Und das waren dann schon meine größten Ängste, ja.
Frage rein aus Interesse. Spürst du es noch? Beeinträchtigt sich das oder geht es irgendwann unter?
Ich spüre das gar nicht mehr. Ich spüre den Zeh gar nicht mehr. Der ist noch da. Sieht noch gut aus, aber ich spüre den nicht mehr und das beeinträchtigt mich auch nicht.
Okay, alright. Ich habe ein Video im Anschluss davon von dir gesehen, von deinem Comeback, wenn ich es richtig erinnere, nach der ersten Verletzung, wo du quasi direkt im ersten Spiel dann mit Gelb-Rot vom Platz geflogen bist.
Ja.
Was geht dir da in dem Moment durch den Kopf, wenn du nach so einer langen Verletzung, nach all den Struggles, über die wir gerade gesprochen haben, zurückkommst, erstes Spiel, Comeback und dann wirst du mit Gelb-Rot vom Platz geschickt?
Also erstmal, es war berechtigt Gelb-Rot, also es war keine Fehlentscheidung. Ich glaube, ich war einfach zu motiviert. Ich wollte jeden Ball haben und wenn ich nicht an den Ball gekommen bin, dann habe ich die Gegnerin verwischt und das habe ich zweimal recht doll und habe zweimal Gelb deshalb bekommen. Und als ich dann beim zweiten Foul auf dem Boden lag und sah, wie der Schiri zu mir kam, ich wusste bereits, dass ich rot bekommen werde und ich habe dann nur auf die Tribüne geschaut und habe meinen Papa angeschaut. Und dann hat er so gemacht, so quasi, ach Eleni, das ist nicht schlimm. Und dann war aber, das Foul war auf der rechten Platzhälfte und ich musste zur linken Platzhälfte rauslaufen. Und ich wusste, die Kamera ist jetzt auf mir. Und ich wusste, all meine Freunde schauen mein Comeback. Und ich glaube, das war das Unangenehmste, weil ich wusste die ganze Zeit nicht, okay, was mache ich jetzt? Weil ich wusste, die Kamera ist nah bei mir und ich wusste einfach nicht, wie ich reagieren sollte. Dann habe ich, glaube ich, mal mein T-Shirt hochgezogen. Also ich habe ganz, ganz komische Sachen gemacht. Und dann bin ich in die Garderobe gegangen. Und dann habe ich geweint. weil eben da war halt der Frust dann plötzlich da. Und ich habe mir gedacht, ach, jetzt bin ich so lange draußen gewesen und jetzt das nächste Spiel bin ich gesperrt. Mhm. Also das war eigentlich der Hauptfrust, dass nicht mal, dass ich diese rote Karte bekommen habe und von dem Platz geflogen bin, sondern dass ich wusste, nächstes Spiel verpasse ich schon wieder. Das war eigentlich das, was mich ein bisschen genervt hat.
Jetzt kämpfst du dich zurück, hast das Comeback, okay, das Comeback läuft vielleicht nicht optimal, aber du bist zumindest wieder back in the game und dann verletzt du dich wieder und bist wieder Wochen/Monate lang raus. Was hat das mit dir gemacht, direkt quasi innerhalb so kurzer Zeit wieder in so eine lange Pause gezwungen zu werden einfach? Ja.
Boah, das war richtig hart. Ich hatte diese Verletzung und ich wusste, ich habe das an meinem Fuß gespürt, der ist wieder kaputt. Also ich habe gespürt, dass alles gerissen, was es reißen kann im Fuß. Ich habe so Schmerzen gehabt und ich habe auch in diesem Moment, wo es passiert ist, habe ich das gespürt, dass was gerissen ist. Und ich wollte das aber nicht wahrhaben. Also ich bin auch mit kaputtem Fuß, also ich hatte ja alles gerissen in meinem Fuß. Ich bin mit diesem Fuß dann noch nach Hause gefahren und es war der rechte Fuß. Ich wollte das in meinem Kopf, ich wollte es einfach nicht wahrhaben und ich bin dann auch einfach nach Hause gefahren und habe meinem Trainer, es war im Frühtraining, ist es passiert, ich habe dann gesagt, ja, dieses Training, Frühtraining breche ich jetzt mal ab, aber vielleicht bin ich am Abend, abends wieder da. Und mein Trainer hat mich angeschaut, gesagt, wollte nichts groß dazu sagen und ich bin nach Hause gefahren Und ich bin einfach in meinem Bett gelegen und dann ist mein Papa gekommen und der hat mir dann gesagt, du musst jetzt zum Arzt gehen, weil mein Fuß war wie ein Elefantenfuß. Oh. Hörst du das?
Ja, oh gut. Mach's einfach, kannst du kurz wegmachen und dann wieder einsteigen. Alles gut.
Gut. Also eben mein Fuß, der war wie so ein Elefantenfuß. Mein Papa so, nee, Eleni, du musst jetzt zum Arzt gehen. Und ich war so, ich will nicht zum Arzt. Ich will nicht wissen, was ich habe, weil ich wusste, wenn ich weiß, was ich habe, weiß ich auch, wie lange ich out bin, ob ich noch mal eine Operation brauche. Und ich wollte es einfach nicht wissen. Und dann hat er mich trotzdem zum Arzt gebracht und ich habe dann beim Arzt gesagt, schau, ich mache ein MRI, aber ich mache heute noch das MRI. Ich will das heute machen und ich will heute auch wissen, was ich habe und ob ich operieren muss und so. Und ich hatte zum Glück da mega einen tollen Arzt und der hat alles in die Wege geleitet, dass ich wirklich am selben Tag noch wusste, dass ich operieren muss. Und ja, das war schon ein sehr, sehr schwerer Moment, muss ich sagen. Ja.
So, rückblickend, klar, das immer natürlich auch nicht 100% miteinander vergleichen, aber jetzt, wo du quasi diese zweite Phase für dich auch gemeistert hast, was würdest du rückblickend sagen, so aus mentaler, emotionaler Perspektive, welche Verletzung war für dich schwieriger?
Die zweite. Die zweite. Also einfach nur schon, ich habe gedacht am Anfang, okay, es wird einfacher, weil ich weiß ja schon, was auf mich zukommt. Ich hatte diese Operation schon mal. Ich weiß ja, wie die Reha verläuft. Aber es war alles viel schmerzhafter beim zweiten Mal, bei der zweiten Operation. Nach der Operation ging es mir viel, viel schlechter. Und einfach diese Reha-Phase, es war alles viel, viel schlimmer. Ich habe gedacht, es wird einfacher, aber es war viel schlimmer als das erste Mal.
Jetzt, wo du wieder zurück bist, wie schwer ist es, den Gedanken auszublenden, so was ist, wenn es nochmal passiert?
Sehr schwer. Ich muss sagen, ich habe ein super, super tolles Team. Die wissen alle über meine Geschichte Bescheid. Die waren ja live dabei. Und die wissen auch, mit welchen Schwierigkeiten ich zu kämpfen habe. Und am Anfang, als ich im Training einsteigen durfte, war das so, so schwer für mich. Also ich habe mich nicht getraut, in die Zweikämpfe zu gehen. Und das war eigentlich meine größte Stärke vor meinen Verletzungen. Ich hatte eine sehr, sehr gute Zweikampfquote. Und ich habe mich plötzlich nicht mehr getraut, meinen Fuß hinzuhalten. Und da hatte ich halt mega mein Team im Rücken, mega die Unterstützung. Und jetzt am letzten Samstag konnte ich mein Comeback geben. Und dort habe ich wirklich auch nochmal vor dem Spiel gespürt, wie wirklich alle von dem Team zu mir gekommen sind, mir nochmal gut zugesprochen haben. Und dann auf dem Platz habe ich wirklich auch eine super Leistung gebracht. Also ich war richtig stolz auf mich selber und ich bin in die Zweikämpfe gegangen und alles Mögliche. Und dann auch nach dem Spiel oder während dem Spiel auch immer wieder dieses Lob zu hören von meinen Mitspielerinnen und diese Bestärkung zu bekommen, das hat mir sehr, sehr viel geholfen.
Ja, cool. Musstest du, das war ein Gedanke, der mir gerade kam, für dich aktiv daran arbeiten, dass du wirklich auch einfach mal, ja, ein Stück weit quasi stolz und zufrieden mit Leistungen sein kannst? Oder war das was, was schon immer für dich irgendwie greifbar war?
Nein, also ich war eigentlich, ich glaube, ich habe sehr eine gute Selbsteinschätzung. Also ich weiß, wenn ich Scheiße gespielt habe, dann weiß ich ja, das war heute nichts. Aber ich kann auch sehr gut mal sagen, doch, heute habe ich gut gespielt. Also mit dem hatte ich eigentlich nie ein Problem. Und auch jetzt nach der Verletzung wusste ich, hey, ich kann mein Standard nicht gerade wieder da ansetzen, wo es vielleicht vor der Verletzung war, sondern mir war bewusst, hey, vielleicht mein Standard ein bisschen reduzieren und vielleicht ein bisschen mit weniger am Anfang zufrieden sein. Und es hat eigentlich sehr gut geklappt.
Kurzer Reminder für den Sponsor der heutigen Folge, MyNect Sports. Im Sport reden wir oft über Technik, Taktik und Athletik, aber wie oft über das, was im Wettkampf wirklich den Unterschied macht? Deine mentale Stärke und Gesundheit. Fühlst du dich manchmal unter Druck oder innerlich blockiert von Zweifeln? Dann stell dir vor, wie es wäre, mit Selbstvertrauen, mit Sicherheit, mit Leichtigkeit und Gelassenheit abzuliefern, egal wie groß der Druck ist. Mit der MyNect Sports Membership trainierst du genau das. deine mentale Stärke und Gesundheit. Mit nur 20 Minuten am Tag bekommst du unter anderem Zugang zu über 100 angeleiteten Trainingsübungen, regelmäßig neuen Trainingsprogrammen, Live-Q&As und einen persönlichen Support vom ganzen Trainerteam. Starte jetzt für nur 49 Euro im Monat, klick einfach auf den Link in den Shownotes oder geh auf mindact-sports.io und finde heraus, was wirklich in dir steckt. Weiter geht's mit dem Podcast.
Ja, cool. Um so dieses Thema der Verletzung jetzt vielleicht dann auch mal ein bisschen abzurunden an der Stelle für Zuhörer, Zuhörerinnen, die vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation sind, wie du es in den Verletzungen waren, die vielleicht auch gerade erst vor ein paar Tagen oder wenigen Wochen irgendwie eine Diagnose bekommen haben und wissen, okay, ich bin jetzt irgendwie ein paar Wochen, vielleicht sogar auch ein paar Monate wirklich raus. Was sind so die 2, 3 Tipps, wenn wir es so nennen wollen, die du denen gerne mitgeben würdest?
Ganz viel Ananas zu essen. Das hat mir persönlich geholfen. Also Ananas ist richtig entzündungshemmend. Am besten Ananas mit Zimt. Das hilft, dass die Schwellung nicht ganz so doll wird. Aber wenn man jetzt auf das Mentale geht, Hilfe zulassen. Also man muss nicht immer stark wirken. Das, was ich auch schon angesprochen habe, man muss nicht denken, hey, ich darf keine Schwäche zeigen. Man hat schwache Tage und man darf sich Hilfe holen. Man soll sich sogar Hilfe holen, wenn man das Gefühl hat, man braucht es gerade. Und am Anfang scheint es vielleicht so unmöglich. Man sieht diesen Haufen Berg voller Arbeit vor sich und weiß, ich muss operieren, ich muss dies, ich muss das. Aber man kann es schaffen. Es haben schon so viele vor dir geschafft. Du schaffst das auch. Und einfach sich immer wieder das selbst einzureden, so hey, ich kann das, ich schaffe das. Das hat mir auch sehr viel geholfen, einfach an mich selbst zu glauben und zu wissen, hey, ich bin so eine starke Frau, ich habe schon so viel in meinem Leben geschafft und ich schaffe das jetzt auch noch. Ja.
Sehr cool. Lass uns gedanklich mal kurz ein kleines Stück zurückgehen. Wann war der Punkt, als du in deiner Entwicklung diesen Traum entwickelt hast, Profifußballerin zu werden?
Ich habe 2 ältere Brüder, die spielen beide oder haben beide auch Fußball gespielt. Und ich wollte schon immer sein wie die. Also ich habe auch früher habe ich immer das Gleiche gegessen wie sie, damit ich werde wie sie.
Okay.
Und deshalb kam der Traum, Profifußballerin zu werden, schon mit 4, 5 Jahren. Und damals wollte ich auch immer die erste Profifußballerin sein, die mit den Männern zusammenspielen darf.
Okay. Ja. Ist es heute noch immer der Wunsch?
Nee. Ich spiele lieber mit den Frauen.
Alright. Wie schwer war es dann so, diesen Traum wirklich in die Tat umzusetzen, beziehungsweise vielleicht auch den Gegenwind auszuhalten, den du vielleicht in jungen Jahren dann irgendwie auch bekommen hast, wenn du den Traum geteilt hast mit deinem Umfeld?
Ich muss sagen, ich habe echt ein tolles Umfeld schon immer gehabt und habe deshalb von meinem Umfeld nur sehr wenig Gegenwind immer bekommen, sondern eher Unterstützung. Also als ich das gesagt habe, meine Brüder haben mich immer mitgenommen, um Fußball zu spielen. Mein Papa wurde mein Trainer. Also ich habe wirklich die volle Unterstützung gekriegt. Der einzige Gegenwind, den ich manchmal so ein bisschen erfahren habe, also ich habe, bis ich 14 Jahre alt war, mit den Jungs zusammengespielt. Auch in der Akademie mit Jungs zusammengespielt. Und dort kamen manchmal Sprüche vom Spielfeldrand, von Eltern, von der Gegenmannschaft, die ein bisschen unter der Gürtellinie waren. Also zum Beispiel so, nimm der mal den Ball weg, die ist doch nur eine Frau, die kann doch nicht spielen, bla bla bla. Weil ich bin halt auf dem Dorf groß geworden und da war ich halt weit und breit eigentlich das einzige Mädchen, das Fußball gespielt hat. Und war dann meistens auch an diesen Turnieren die einzige Frau oder vielleicht war noch eine andere da, aber ziemlich die einzige da. Und ja, deshalb, wenn etwas kam, dann kam es eigentlich immer von fremden Leuten. Aber sonst von meinem Umfeld habe ich eigentlich die volle Unterstützung gekriegt.
Sehr cool. Ja, ich musste gerade schmunzeln, weil ich bin auch auf einem super kleinen Dorf aufgewachsen. Und ich weiß noch, damals in meiner aktiven Zeit, damals noch, als ich wirklich auch relativ ambitioniert Fußball gespielt habe, waren die Kommentare von außen von genau quasi unseren Fans sozusagen und den Eltern der Spieler teilweise immer die, vor denen man sich dann irgendwie fast schon geschämt hat teilweise, weil man so dachte, so hey, sowas kannst du doch nicht sagen. Und es war dann also selbst mit so 18, 19, 20, kurz bevor ich dann aus der Heimat weggezogen bin, war das immer noch so, dass ich mir manchmal dachte, so hey Leute, ihr seid erwachsene Männer, irgendwie 45 plus teilweise. Und euch überhaupt nicht bewusst, was ihr hier gerade von euch gebt. Also von daher kann ich das auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja.
Also ich habe zum Beispiel meinen Eltern immer Redeverbot gegeben. Ich habe immer gesagt, schaut, ihr dürft meine Spiele schauen kommen, ist okay, aber ihr dürft nichts reinrufen, egal um was es geht. Weil mein Papa ist jemand, der kommt heute auch an jedes Spiel, wo er kommen kann. Und der ruft immer rein. Also ich bin auf dem Spielfeld und ich höre den, aber... Der ruft zum Glück so coole Sachen rein wie Hopp Rapperswil. Aber manchmal schreit er schon auch rein, wenn der das Gefühl hat, es war ein Foul. Dann schreit er zum Beispiel rein, Schiri, Schiri. Und früher war mir das so unangenehm. Und ich habe immer gesagt, du darfst kommen, aber wenn du reinrufst, dann bin ich nachher sauer auf dich. Aber heutzutage stehe ich darüber. Also ich finde das lustig, wenn der reinruft. Ja.
Wie hat sich so generell der, ich nenne es mal Gegenwind, weil das war gerade so das Wort, was ich vorher schon benutzt habe, auf der Ebene so entwickelt, weil du natürlich, klar, jetzt heute oder seit dem 14. Lebensjahr dann nicht mehr mit Jungs zusammenspielst, heute natürlich auch rein im freien Frauenfußball logischerweise, auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch sehr präsent bist, beispielsweise über Social Media, auch da natürlich über den Sport hinaus irgendwie nochmal ja, komplett neues, zweites Standbein in dem Sinne sozusagen aufgebaut hast oder vielleicht sogar ein drittes, wenn man dein Studium sozusagen noch mitzählt. Wie haben sich so die Männerkommentare wahrscheinlich hauptsächlich verändert über die Jahre?
Es ist witzig, dass du sagst Männerkommentare, weil es stimmt tatsächlich. Also wenn es Kommentare sind, oder besser gesagt, negative Kommentare, sind das eigentlich immer Männerkommentare. Verstehe ich bis heute nicht, warum die das machen. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr gespalten. Also es gibt Männer, aber vor allem auch Frauen, die das sehr feiern und sehr unterstützen, was ich mache. Und dann gibt es aber auch die Männer, die, ich weiß nicht, aber die einfach nicht wissen, was sich gehört und was sich nicht gehört. Also ich sage nicht, jeder muss Fan vom Frauenfußball sein. Das sage ich überhaupt nicht. Wenn es dich nicht interessiert, dann schau doch Männerfußball oder schau Unihockey oder was auch immer dich interessiert. Aber lass doch einfach uns Freude daran haben, wenn wir Freude haben, am Fußball zu spielen. Es gibt doch kein Problem damit. Und gewisse Männer haben das nicht verstanden und haben irgendwie das Gefühl, dass die Unzufriedenheit, die sie vielleicht mit ihrem eigenen Leben verspüren oder ich weiß nicht, von wo das kommt, dass sie das an uns dann rauslassen müssen und dann kommen komische Sprüche wie geh lieber zurück in die Küche oder irgendwie, wir würden sogar mit den F-Junioren gegen euch gewinnen. Und das ist halt der Punkt, wo ich einfach finde, wieso vergleicht man immer Männerfußball mit Frauenfußball? Du vergleichst ja auch keine Birnen mit Äpfel. Also es macht für mich keinen Sinn. Wir haben einfach ganz verschiedene körperliche Voraussetzungen. Das kann man gar nicht vergleichen. Und das nervt mich immer auch, wenn diese Frage kommt, was sind die Unterschiede zwischen Frauen- und Männerfußball? Hört auf, das zu vergleichen, weil es macht keinen Sinn. Du kannst nicht... Das geht nicht. Also für mich sind das dann halt einfach blöde Kommentare, weil ich sage, ein Junge, der in der Pubertät ist oder vielleicht die Pubertät schon durchgangen hat, hat eine ganz andere Voraussetzung, körperliche Voraussetzung. Ich werde niemals so schnell sein wie ein Mann. Ich kann das nicht. Ich kann jeden Tag trainieren gehen, aber ich bin trotzdem nicht so schnell wie ein Mann. Und das nervt mich halt einfach immer wieder, dass diese Vergleiche, die man zieht.
Ja. Ja, völlig nachvollziehbar. Und wie du gerade schon sagst, es ist natürlich schon so ein Phänomen, das glaube ich echt nur im Fußball auch wirklich passiert, weil ich wüsste nicht, dass es irgendwie jetzt in Sportarten wie Basketball oder Tennis beispielsweise so eine Riesendiskussion darum gibt, über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen und wie jetzt endlich sozusagen der Sport in dem jeweiligen Geschlecht dann ausgelebt wird. Von daher, ja, ist das, glaube ich, natürlich so ein Stück weit dieses Heiligtum Fußball für zumindest hier die Männer in Mitteldeutschland so, Mitteleuropa, nicht Mitteldeutschland. Und natürlich irgendwie das Gefühl, dass, ja, die Frauen ihnen was wegnehmen sozusagen, ihren geliebten Fußball wegnehmen. Also ich kann es ja auch nicht hundertprozentig natürlich beantworten, weil ich kann es auch nicht hundertprozentig nachvollziehen. Aber es ist natürlich das. Die andere Komponente ist, also das ist einfach wirklich als Interesse, weil ich glaube keiner, also ich noch weniger vor allem natürlich als Mann mich da reinversetzen kann, ist wahrscheinlich natürlich auch so in diesem ganzen Social-Media-Game nochmal nicht nur diese Perspektive Männerfußball, Frauenfußball, sondern quasi auch nochmal, okay, da ist jetzt eine hübsche junge Frau, die spielt Fußball. So, wie sehr ist es auch quasi noch so eine Komponente, dass du dann auch noch neben dieser Komponente Frauenfußball auch noch nur auf irgendwie diese Komponente Aussehen reduziert wirst?
Hey, also ich glaube, das ist sehr groß beim Frauenfußball. Ich meine, ich spiele bei Rapperswil, ich spiele in der Super League in der Schweiz, bei eben FC Rapperswil. Ich glaube nicht, dass das die ganze Welt kennt. Und trotzdem habe ich natürlich Follower von überall. Also ich glaube nicht, dass die mir alle folgen wegen dem Fußball. Und so realistisch bin ich ja auch. Also das realisiere ich ja auch. Aber diese Vorwürfe, das nehme ich gar nicht ernst. Weil soll ich jetzt nur, weil ich eine hübsche junge Frau bin, die Fußball spielt, kein Social Media mehr machen? Also sorry, jeder Fußballer, der hat auch einen Instagram-Account. Und ich kann ja selbst nicht steuern, warum mir die Leute folgen. Die sollen mir folgen, warum die wollen. Das ist ja deren Entscheidung. Also diese Gespräche, ob die mir jetzt folgen wegen Fußball oder wegen Aussehen oder wegen sonst was, ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, Wurst.
Durftest du für dich auch lernen, so mit diesem ganzen Social Media Game und allem, was da quasi irgendwie auch aus sämtlichen Ecken an Kommentaren kommt, umzugehen?
Ja, musste ich auf jeden Fall lernen. Ehrlich gesagt nervt mich das heutzutage manchmal noch. Also ich habe nicht gelernt, komplett damit umzugehen, aber es nervt mich nicht nur bei meinen Videos oder Bildern, diese Kommentare, weil ich muss sagen, ich habe hauptsächlich positive Kommentare bei meinen eigenen Sachen. Es nervt mich vor allem, wenn ich auf TikTok scrolle und dann ein Frauenfußballvideo oder so sehe und dann auf die Kommentare gehe und einfach irgendwelche Männer wieder, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es sind einfach 99% Männer, die dann einfach wieder gegen den Frauenfußball schießen, obwohl das Video zum Beispiel eine super tolle, coole Aktion oder ein super tolles Tor war, einfach wieder, das sind Frauen, was macht der Torwart da, warum hat er den nicht gehalten, einfach wieder irgendwo hergeholt und dann nerv ich mich wirklich fast schon täglich manchmal, wenn ich das sehe. Und ich denke mir so, ach. Aber ja, ich glaube, ändern kann ich da so schnell nichts.
Ja. Ja, ich glaube, das Stück weit natürlich schwieriger ist, dass, glaube ich, natürlich irgendwie eine gesellschaftliche Gruppe anspricht, die auch jetzt nicht unbedingt offen dafür ist, sich selbst zu hinterfragen und ihr eigenes Verhalten, sonst hätten sie das vielleicht längst schon auch mal gemacht. Auf der anderen Seite, ja, ist natürlich letztendlich auch immer so ein bisschen meine Perspektive zumindest, dass, glaube ich, ein Großteil der Leute, die diese Kommentare auch schreiben, am Ende ja irgendwie offensichtlich auch nichts Besseres mit ihrem Leben zu tun haben. Das ist zumindest so meine Perspektive immer, weil mein, wie übertrieben gesagt, langweilig muss dein Leben sein, wenn du nichts Besseres zu tun hast, als durch TikTok zu scrollen auf der Suche nach einem Video für Frauenfußball und da irgendeinen Hate-Kommentar zu hinterlassen, obwohl du deine Zeit und Energie gerade auch deutlich produktiver und wertvoller einsetzen könntest.
Wie du schon sagst, also ich glaube, vielleicht hätten sie sogar was zu tun, was die tun könnten. Aber ich glaube, manchmal sind die Leute vielleicht einfach selbst unzufrieden gerade mit ihrem Leben. Und die müssen dann ihre Unzufriedenheit irgendwo anders rauslassen. Und dann trifft's halt uns.
Ja.
Was glaubst du, braucht es oder bräuchte es, einfach nur um so ein bisschen Gedankenspiel zu machen, um dem Frauenfußball da mehr Anerkennung und Respekt zu geben und einfach so eine Wertschätzung, wie es in anderen Sportarten auch ganz simpel der Fall ist und ganz selbstverständlich der Fall ist?
Das ist eine gute Frage, weil ich mich immer wieder hinterfrage, von wo kommt dieser Hass? Weil ich denke, wenn du etwas bekämpfen willst, musst du ja die Ursache für das Problem finden. Und ich hinterfrage mich selbst immer wieder, von wo kommt dieser Hass gegen den Frauenfußball? Und solange ich nicht rausfinde, von wo das kommt, dann weiß ich auch nicht, was man dagegen tun kann. Was aber sicher ein großer Teil ist, dass man mehr Marketing betreibt für den Frauenfußball. Dass der Frauenfußball natürlich auch größer wird, vielleicht mehr Fans bekommt. Und ich glaube, vielleicht sind diese Leute, die diese Kommentare hinterlassen, dann auch eher diese Menschen, die Mitläufer sind. Und vielleicht, wenn der Frauenfußball dann größer wird, mehr Fans bekommt und alles, vielleicht ändern die dann auch irgendwann ihre Meinung.
Ja. Wenn du mal persönlich, jetzt abgesehen von der Entwicklung vom Frauenfußball, auf deine eigene Entwicklung in den nächsten Wochen, Monaten schaust, abgesehen davon, dass du mit Sicherheit verletzungsfrei bleiben willst und fingers crossed, dass das auch so bleibt natürlich, wo soll es für dich noch hingehen? Was sind Ziele, die du auf jeden Fall noch hast für dich?
Ich habe aufgehört, mir selbst große Ziele zu setzen und zu sagen, bis dann und dann will ich das und das erreicht haben, weil ich gemerkt habe, das setzt mich selber so unter Druck. Und wenn ich zum Beispiel jetzt sage, hey, im Sommer will ich ins Ausland wechseln und dann schaffe ich das nicht, ich habe kein gutes Angebot oder so, dann merke ich, komme ich selber in das Negative rein. Deshalb habe ich gesagt, ich möchte mir selbst nicht mehr Ziele bis dann und dann setzen. Aber was auf jeden Fall ein Fernziel ist, das muss nicht diesen Sommer sein, es muss nicht nächsten Sommer sein, aber vielleicht wäre das auch mal cool, mal ein Nationalmannschaftsaufgebot zu haben. Mir ist selbst bewusst, also ich muss noch fest an mir selbst arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Aber ich bin bereit, an mir zu arbeiten und hoffe, dass natürlich das irgendwann in Erfüllung geht.
Ja, ich kann es gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Ich musste innerlich gerade an ein anderes Interview denken von letzter Woche, glaube ich. Da habe ich mit einer Leichtathletin auch über ein ähnliches Szenario tatsächlich gesprochen und sie hat dann auch gesagt, dass sie aufgehört hat, sich Ziele zu setzen. Und ich für mich auch zum Beispiel gemerkt habe, da komme ich so ein bisschen ganz zurück zu dem, wo wir am Anfang waren, nämlich zu dieser Beziehung zu Gott und diesem so Trust and Surrender, dass ich halt auch zum Beispiel für mich gemerkt habe, das passt halt auch gar nicht zusammen. So, ich kann nicht rumlaufen und zu mir sagen, okay, I walk in faith, I trust God and I surrender to his guidance, so ungefähr. Und auf der anderen Seite setze ich mir aber so Ziele und sage, okay, genau das muss passieren, weil das passt irgendwie halt beides nicht zusammen. Klar ist es wertvoll, Intention zu haben, wie das, was du gerade gesagt hast, diese Berufung in die Nationalmannschaft oder auch dann vielleicht mal im Ausland noch zu spielen bei anderen Vereinen, aber nicht immer direkt so einen Timestamp dahinter zu haben oder zu sagen, ja, okay, bis dann und dann muss das unbedingt passiert sein.
Ja. Und das ist was ich früher zum Beispiel immer gemacht habe. Ich habe immer gesagt, ah, bis dann und dann möchte ich das und bis dann und das möchte ich das. Und wo ich ins Ausland, also nach Österreich gewechselt habe, habe ich gesagt, so, jetzt ein Jahr spiele ich hier und dann will ich das Nationalmannschaftsaufgebot. Und dann habe ich mich verletzt und es ist alles anders gekommen. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass es so gekommen ist, weil ich bin jetzt bei einer Mannschaft, wo ich mich super wohl fühle und wo ich wirklich die Unterstützung kriege, die ich bekomme. Und deshalb sage ich auch, ich glaube, der Weg ist vorgegeben und es bringt nichts, wenn man sich da eben diese Zeitziele setzt. Ich nehme es so, wie es kommt und ich gebe natürlich jeden Tag mein Bestes, um dorthin zu kommen, wo ich sein möchte. Aber ob es dann wirklich am Ende klappt, liegt nicht in meinen Händen.
Alright, Eleni, ich habe noch eine letzte Frage für dich und die kommt hier im Podcast immer von unserem vorigen Podcast-Gast. Das heißt, ich habe gar keinen Einfluss darauf. Und die Frage für dich ist, welche Wahrheit über dich selbst hast du erst spät im Leben erkannt?
Welche Wahrheit über mich selbst? Boah, das ist eine gute Frage. Wow, so schnell eine Antwort darauf zu finden, ist echt auch schwer. Ich würde sagen, vielleicht, dass ich manchmal so ein bisschen diesem Perfektionismus nachrenne. Also ich habe früher immer so gesagt, nein, es ist nicht so schlimm, wenn es nicht so gut kommt. Aber selbst innerlich, ich merke, wenn ich das Gefühl habe, eigentlich hätte ich das besser gekonnt oder eigentlich hätte ich da noch mehr machen sollen. Das beunruhigt mich selbst. Und früher habe ich, glaube ich, das immer so ein bisschen verdrängt und habe gesagt, nein, ich bin voll chillig drauf und es ist nicht so schlimm, wenn das mal nicht perfekt rauskommt. Aber heutzutage ist mir das schon eher bewusst, dass ich so eine kleine Perfektionistin bin. Ja.
Alright. Danke dir fürs Teilen und danke dir, dass du heute hier warst, dir die Zeit genommen hast, auch für all die Insights, die du geteilt hast und natürlich auch, ja, einfach gerade wie wir vorhin drüber gesprochen haben, so in Bezug auf dieses Mental Health Thema letztendlich da natürlich auch einfach eine Inspiration für ganz, ganz viele Leute bist, die dir folgen und zeigst, dass es wert ist, dann einen Fokus drauf zu legen, was super wertvoll ist, weil auch der Bereich darf sich gerade im Leistungs- und Spitzensport auch noch mehr weiterentwickeln. Von daher, fettes Dankeschön dir.
Danke für die Einladung.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple, denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen, weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst und eine Bewertung da lässt und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.